Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo liebe Castrop-Rauxler, es ist Feiertag und zur Feier des Tages haben wir einen Podcast für euch. Wir sind die Ruhrnachrichtenredaktion in Castrop-Rauxel. Ich bin Teve Schäfer, schön, dass ihr dabei seid. Castrop-Rauxel ist in dieser Woche 100 Jahre alt geworden offiziell. Der runde Geburtstag war am 1. April, also nur 2 Tage vor Erscheinen dieser Folge. Wir sprechen heute über die Festakte und darüber, wie es sich eigentlich so anfühlt in dieser Stadt. Außerdem geht es um das Abwasserchaos an der Viktoriastraße, das für die Bewohner monatelang zu einer Belastung geworden ist. Und plötzlich gab es dann doch noch eine Wende zum Guten am Ende. Und wir schauen auf den Fußball in der Stadt. Damit fangen wir gleich sogar an. Nämlich mit der geplanten Fusion vom FC Castrop-Rauxel und der Spielvereinigung Schwerin. Da haben sich nämlich die Mitglieder von Schwerin jetzt zu abgestimmt. Wir schauen aber auch auf die schwierige Lage bei Wacker Oberkastrop, die jetzt zum Saisonende doch nochmal gegen den Abstieg kämpfen müssen. Vorher kommen aber erstmal unsere Kurznachrichten. Flugzeug. Ein Stück Castrop-Rauxel ist auch 2025 wieder ziemlich weit rumgekommen, und zwar das Lufthansa-Flugzeug mit dem Namen Castrop-Rauxel. Das hat im vergangenen Jahr rund 110.000 Passagiere befördert und ist dabei knapp 2,4 Millionen Kilometer weit geflogen. Das sind Zahlen, die jetzt aus einem Schreiben der Lufthansa an den Bürgermeister Reiko Krawagna bekannt geworden sind. Veröffentlicht hat er den Brief jetzt in den sozialen Medien. Die Maschine war zuletzt auf ganz vielen internationalen Strecken unterwegs, zum Beispiel zwischen Frankfurt und New York, Denver, Seattle, Vancouver, aber auch in Richtung Nigeria. Die Patenschaft zwischen Castrop-Rauxel und Lufthansa gibt es jetzt schon seit 2002. Damals wurde ein Airbus auf den Namen der Stadt getauft und das Prinzip gilt dauerhaft. Also einmal Lufthansa, immer Lufthansa, hat mal ein Sprecher gesagt. Wenn ein Flugzeug ausgemustert werden sollte, dann wandert der Name einfach auf eine andere Maschine über. Ganz spannend ist auch eine zeitliche Parallele, denn Castrop-Rauxel ist nicht das einzige Ding, das 100 Jahre alt wird, sondern auch die Lufthansa feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Die Stadt wurde am 1. April 26 gegründet, die Lufthansa auch noch im Januar desselben Jahres, wobei der erste Linienflug auch im April stattgefunden hat. Protest. In der Kita Heiligkreuz in Castrop-Rauxel hat es Protest gegen die geplante Reform des Kinderbildungsgesetzes in NRW, kurz KiBiZ, gegeben. Kinder, Eltern und Mitarbeiter haben dort vergangene Woche deutlich gemacht, wie groß ihre Sorge ist. Der Satz, der bei der Aktion im Mittelpunkt stand, lautete: Wir sind sprachlos. Der Kern der Kritik ist, dass viele befürchten, dass bei der Reform am Ende an der Qualität der Betreuung gespart wird. Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, stärker mit sogenannten Kern- und Randzeiten zu arbeiten. In den Kernzeiten, mindestens 5 Stunden am Tag, soll Fachpersonal die Bildungsangebote absichern. In Randzeiten könnte auch häufiger auf Ergänzungskräfte, zum Beispiel Pfleger mit 2-jähriger pädagogischer Ausbildung, ich glaube Kinderpfleger heißt das, gesetzt werden. Das soll helfen, mit Personalengpässen besser umzugehen und gleichzeitig die Betreuung verlässlicher zu machen und dem Bildungsauftrag aber weiterhin gerecht zu werden. Die Kita-Leiterin von Heiligkreuz, Birgit Zimny, sagt aber, sie sei fassungslos, dass ein Bildungsgesetz für die Zukunft der Kinder so gestaltet werde. Denn die Probleme der mangelnden Finanzierung und des Fachkräftemangels seien damit nicht gelöst. Viele Eltern und Beschäftigte würden fürchten, dass am Ende weniger Fachkräfte da sind und die pädagogische Qualität insgesamt leiden könnte. Aus der Stadtverwaltung und von einem Träger der Caritas hieß es zuletzt auch, dass mehr Flexibilität im Personaleinsatz in der aktuellen Notlage, also auch die beschreiben das als Not, dass eben nicht genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen, dass das dann helfen könnte in dieser Situation. Unterm Strich bleibt aber erstmal, dass die Reform noch umstritten ist. Es kann auch noch dran gearbeitet werden, theoretisch, bevor sie dann in Kraft tritt. Und in Castrop-Rauxel könnte es theoretisch noch zu weiteren Protestaktionen kommen. Es gibt auch ein Video, wo die Kita-Leiterin vor den Kindern und einigen versammelten Eltern spricht. Das kann man sich ganz gut ansehen. Mein Kollege Johannes Wenzel hat es aufgenommen. Prozess. Vor dem Bochumer Landgericht läuft aktuell ein Prozess gegen einen 38-jährigen Mann aus Castrop-Rauxel, dem eine schwere Sexualstraftat in Recklinghausen vorgeworfen wird. Laut Anklage soll er im Oktober 2025 eine 46-jährige obdachlose Frau mit einem Messer bedroht und dann vergewaltigt haben. Der Fall ist heftig und die Details, die im Gerichtssaal bekannt werden, sind schwer zu ertragen. Nach dem, was die Anklage schildert, sollen sich beide zunächst über die Drogenszene in Recklinghausen begegnet sein. Später soll es zu dem Treffen gekommen sein, bei dem die Situation dann eskaliert sein soll. Die Frau beschreibt massive Gewalt und schwere Drohungen. Der Angeklagte räumt Küsse ein, bestreitet aber sexuelle Gewalt. Der Mann soll kein Unbekannter sein. Er ist bereits vorbestraft und auch aus anderen Situationen sollen Frauen vom bedrohlichen Verhalten berichtet haben. Im aktuellen Verfahren droht ihm im Fall einer Verurteilung eine mehrjährige Haftstrafe. Mindestens 5 Jahre stehen da im Raum. Weitere Verhandlungstage sind bis Ende April angesetzt. Fahndung. Die Polizei Recklinghausen sucht mit einem Fahndungsfoto nach einem Mann, der in einem Getränkemarkt in Castrop-Rauxel mit Falschgeld bezahlt haben soll. Die Tat liegt schon ein paar Monate zurück. Passiert sein soll sie am 17. Dezember 2025 am Nachmittag. Nach Angaben der Polizei wollte der Unbekannte seinen Einkauf mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlen. Als der Betrug auffiel, soll er gemeinsam mit einem zweiten Mann aus dem Getränkemarkt geflüchtet sein. Danach stiegen beide offenbar in ein blaues Auto und fuhren weg. Besonders auffällig ist, dass das Kennzeichen an dem Wagen laut der Polizei gar nicht zu dem Auto gepasst haben soll. Deshalb gehen die Ermittler jetzt davon aus, dass auch das Kennzeichen gestohlen war. Jetzt hoffen die Beamten, dass jemand den Mann auf dem veröffentlichten Foto erkennt oder sich an etwas erinnert. Wer Hinweise hat, soll sie direkt bei der Polizei Recklinghausen melden. Kirmes. Bis sich in der Castroper Altstadt die ersten Karusselle drehen, ist hinter den Kulissen noch eine ganze Menge zu tun. Die Altstadtkirmes 2026 läuft vom 17. bis zum 20. April mit mehr als 70 Attraktionen, einem Riesenrad, einer 90er-Party und einem Höhenfeuerwerk am Samstagabend. Für die Besucher wirkt das am Ende dann wie 4 Tage Ausnahmezustand in der Innenstadt. Tatsächlich steckt dahinter aber monatelange Planung. Verantwortlich ist unter anderem Steven Wells vom Stadtmarketing. Der sagt, mit der Vorbereitung wird nicht erst kurz vorher begonnen, sondern ungefähr schon ein halbes Jahr vorher. Dann geht's schon los mit Bewerbung von Schaustellern, Standplänen, Verträgen, Sicherheitskonzepten und der Frage, welches Fahrgeschäft überhaupt wohin passt. Gerade in der engen Altstadt ist das manchmal deutlich komplizierter als auf einer großen freien Fläche. Da muss jeder Meter dann irgendwie stimmen. Wels beschreibt die Kirmesplanung wie ein großes Puzzle. Es geht darum, eine gute Mischung für Familien, Jugendliche und alle anderen Besucher hinzubekommen. Gleichzeitig müssen natürlich Stromanschlüsse, Zufahrten, Wasser, Wohnwagenplätze und Sperrungen mitgedacht werden. Und wenn jemand kurzfristig absagt, muss man schnell Ersatz finden. Das Team ist also voll im Einsatz für die Eventorganisation. Dazu kommt, dass gerade bei Steven Wels die Kirmes persönlich eine echte Herzensangelegenheit ist. Er ist mit dem Rummel in Castrop-Rauxel groß geworden und will mithelfen, dass die Altstadtkirmes wieder für viele Menschen ein echtes Highlight wird. Am Ende sehen die Besucher dann 4 schöne Tage in der Stadt. Dahinter steckt aber eine ganze Menge Aufwand. Und jetzt gehen wir über zu unseren Hauptthemen. Heute fangen wir mal mit dem Sport an. Wenn es um Lokalsport geht, dann gibt es eine Person, die uns im Podcast am besten davon erzählen kann. Das ist kein geringer als Lars Biermann. Guten Tag.
Guten Tag. Zumindest in Castrop-Rauxel.
Lars, wir beiden müssen noch ein Themchen zu Ende besprechen. Und zwar haben wir ja schon 2-mal uns über die mögliche Fusion zwischen FC Castrop-Rauxel und Sportvereinigung Schwerin. Spielvereinigung Schwerin unterhalten.
Ja.
So. Und nun stand noch die Frage im Raum, wie sich die Schweriner da entscheiden, ob sie das mitmachen möchten und fusionieren möchten oder ob sie doch lieber ihr eigenes Ding machen. So, wie ist jetzt der Stand?
Das war zumindest eine der Fragen, die noch offen sind. Also es gibt immer noch offene Fragen. Allerdings ist eine sehr, 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 sehr große geklärt worden. Nämlich, wie du schon gesagt hast, bei der Spielvereinigung Schwerin hat man den Fusionsvertrag besprochen und dann auch abgestimmt und ja, hat den quasi durchgewunken. Also von Schweriner Seite gab es grünes Licht für diesen Fusionsvertrag. Offen ist natürlich jetzt immer noch die Seite des FC Castrop-Rauxel. Zu so einer Vereinsfusion gehören natürlich immer 2 Seiten. Aber ja, genau, das hat letzte Woche stattgefunden. Und vor allem besonders spannend fand ich, weil dieses ganze Juristische, das ist alles sehr, sehr kompliziert und manchmal auch sehr, sehr trocken. Für mich war dann sehr spannend, dass wir auch was Haptisches bekommen haben, nämlich den möglichen neuen Vereinsnamen sowie auch ein mögliches neues Logo, was mein Kollege Janis Zümmoch dann vorstellen durfte.
Oh, jetzt müssen wir aber erstmal der Reihe nachgehen. Du hast gesagt, die Schweriner haben das durchgewunken. Wer hat da gewunken?
Die Vereinsmitglieder, die vor Ort waren am Donnerstagabend, also vergangene Woche Donnerstag, jetzt fragen wir nicht nach dem Datum, 26. März.
Also so eine oder so. Mitgliederversammlung oder wie?
Ja, genau, die wurde einberufen, quasi mehr oder weniger, also keine Jahreshauptversammlung oder sowas, aber Mitgliederversammlung, waren alle eingeladen und die, die da waren, haben abgestimmt.
Und wurde das dann mehrheitlich abgestimmt, einstimmig oder wie? Okay, krass, okay. So, zweites Thema, Logo.
Ja.
Wie sieht es aus?
Es erinnert ein wenig an das Schweriner Logo, von der Form her. Es ist so ein.
Und, wie kann es jetzt schon ein Logo geben, wenn FC Castrop-Rauxel offiziell noch gar nicht
ja, ja, gut, hat. Man muss ja die Pläne vorstellen, ne? Also es ist quasi schon geplant, vielleicht. Ich bin da auch nicht so ganz tief drin im Thema und war jetzt natürlich auch nicht auf dieser Versammlung oder so. Da waren natürlich Vereinsmitglieder eingeladen. Aber ich würde einfach mal die Prognose abgeben, dass es schon irgendwie wahrscheinlich was Wildes passieren muss, dass es jetzt nicht mehr so klappt. Also ich glaube, es war schon ein großer Schritt in Richtung Fusion. Allerdings ja nicht der Finale, deswegen nagelt mich nicht drauf fest. Aber das Logo sieht ein bisschen aus wie das Schweriner Logo jetzt von der Form her. Also so ein seitliches Oval. Mit halt dann dem neuen Vereinsnamen drin, mit dem Adler, der das Logo des FC Castrop-Rauxel geprägt hat, natürlich immer noch in den Farben Blau und Gelb. Denn wenn dieser neue Verein zustande kommen soll, dann wird er FC Blau-Gelb Castrop-Rauxel heißen.
Ah ja.
Also quasi zusammengepackt, Spielvereinigung Blau-Gelb-Schwerin, FC Castrop-Rauxel, FC Blau-Gelb Castrop-Rauxel.
Ich glaube, wir müssen nochmal vielleicht ein paar Leute einsammeln, die unsere letzten beiden Folgen nicht gehört haben, wo wir darüber gesprochen haben. Warum hat sich Schwerin denn jetzt dazu entschieden, diese Fusion durchziehen zu wollen?
Ja, man hat relativ mehr oder weniger plötzlich große Herausforderungen vor der Brust gehabt. Der Vereinsvorsitzende und auch Hauptsponsor Rainer Dinter mit seiner Firma Dinter und Dinter hatte angekündigt, ab der nächsten Jahreshauptversammlung, die glaube ich dann hätte Ende diesen Jahres stattfinden sollen, nicht mehr zur Wahl zu stellen und dann halt auch nicht mehr als Hauptsponsor zumindest auch in dem Rahmen zur Verfügung zu stehen. Was für so einen Bezirksliga-Club dann nicht so einfach ist, dann gab es das große Hin und Her mit Kreisliga-Rückzug, doch kein Kreisliga-Rückzug. Ja, und dann kamen die Fusionsgespräche mit dem FC Castrop-Rauxel in den Raum, weil, kurz grob zusammengefasst, was bringt der FC mit? Eine schlagkräftige Truppe mit Uwe Blase, einem Macher und Hauptsponsor, der auch schlagkräftig ist. Und Schwerin bringt quasi an den Tisch die sportliche Heimat auf dem Schweriner Berg, den eigenen Fußballplatz, das eigene Vereinsheim, eine Jugendabteilung, das sind alles Dinge, die der FC Castrop-Rauxel nicht hat. Und so bündelt man die Kräfte zusammen und könnte nach Hinterwacker über Castrop damit möglicherweise die große Nummer 2 der Stadt werden, weil auch immer noch der Aufstieg in die Landesliga möglich ist.
Und wer da bei der Fusion weiter auf dem Laufenden bleiben will, der braucht nichts weiter zu tun, als einfach Rohnachrichten Castrop-Rauxel weiter zu verfolgen, was ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, sowieso schon tut. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort für unser zweites Thema genannt, das wir uns vorgenommen haben. Das ist Wacker.
Können wir ja denken, dass das absichtlich war.
Ja, jetzt habe ich es natürlich ein bisschen offenbart, dass ich das auch erkannt habe, dass du diesen Themenwechsel eingeleitet hast. Du bist ein Meister der rhetorischen Gesprächsführung.
Weiß ich nicht.
So, inhaltlich geht es darum, dass Wacker Oberkastrop deutlich schlechter unterwegs ist, als man sich das gewünscht hätte. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es gegen den Abstieg.
Ja, das ist ja schon so ein bisschen das Lied der ganzen Saison.
Wobei ich ja eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also ich verfolge offen gestanden den Castrop-Rauxler Fußball nicht regelmäßig, ich zu Anfang der Saison den Eindruck hatte, dass das eigentlich besser laufen müsste dieses Jahr.
Ja. Vor allem auch zum Anfang der Rückrunde. Da stand ich genau hier, ziemlich genau auf dieser Stelle und habe gesagt, Wacker Oberkastrop ist wie ausgewechselt aus der Winterpause gekommen und zerlegt einen Gegner nach dem anderen. Erst war es Wiemelhausen, vor der Winterpause noch war es DSC Wanne-Eickel und dann war es TuS Hordel, also irgendwie Top-Teams da zerlegt. Gut, Wiemelhausen direkter Konkurrent, aber Hordel und Wanne-Eickel. Und danach folgten nicht mehr so rosige Ergebnisse. Man hat jetzt sehr, sehr wenige Punkte aus den vergangenen Spielen geholt, hat jetzt 3-1 gegen Holzwickede verloren, man hat in Horsthausen verloren, man hat in Schüren verloren. Ja, und ist durch dieses 3:1 jetzt am Sonntag gegen den Holzwickeder SC bis auf den drittletzten Tabellenplatz und damit einen Abstiegsplatz abgefallen. Man steht wieder in der roten Zone, von der man sich so ein bisschen entfernt hatte. Ja, und ich glaube, das leuchtet auch jedem Nicht-Fußballer ein, dass man da nicht stehen will. Also man möchte nicht absteigen.
Jeder Nicht-Fußballer kann auch die Frage stellen, die ich jetzt stellen werde, die sich jeder Fußballer nach einer schweren Phase stellt. Woran hattet ihr liegen?
Woran hattet ihr liegen? Tja, wenn man das wüsste. Wahrscheinlich, und das ist so eine Rückmeldung, die man immer wieder bekommt. Ich habe jetzt leider die vergangenen 3-4 Spiele nicht gesehen, wo es nicht so gut lief. Dafür habe ich die beiden Spiele gesehen, wo es gut lief. Es kann halt auch einfach viel Pech sein. Also das Spiel gegen Horsthausen hat der Kollege Hermann Klingensieg vor Ort verfolgt in Herne. Und ich war am anderen Ende des Telefons beim Live-Ticker. Und ja, immer wieder rief Hermann an und sagte, ja, jetzt hat er aus 3 Metern daneben geschossen, jetzt hat er aus 4 Metern daneben geschossen. Er stand quasi schon im Tor und hat daneben geschossen. Ja, und dann ging man mit einem 0:0 in die Halbzeit und verliert am Ende das Spiel 0:1.
Ganz oft hat man das ja, dass man Mannschaften sieht, die eigentlich echt gut spielen und die gewinnen dann, wenn man zuguckt. Und dann guckt man auf die Tabelle und dann sind die auf einmal irgendwie total schlecht dabei.
Ja, ich habe quasi vor 5 Minuten aufgelegt mit Martin Janicki, dem Wirtschaftsratsvorsitzenden des FV Wacker Oberkastrop, den hatte ich am Hörer, und der auch gesagt hat, es ist gerade einfach so ein bisschen verhext. Man hat das Gefühl, man spielt gute Spiele. Er hat so ein bisschen Klammern um das Spiel gegen Holzwickede gesetzt, wo er sagte, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit ist das okay, wenn man das verliert. Holzwickede ist jetzt halt aber auch einfach eins der Top-Teams der Liga. Da ist es keine Schande zu verlieren. Ja, aber er sagte auch, was bringt es mir jetzt hier zu schwärmen, wie toll wir gegen Hordel gespielt haben, wie sehr wir Wanne Eickel an die Wand gespielt haben. Ja, da haben wir Punkte geholt und auch danach haben wir sicher super gespielt, aber wir haben keine Ergebnisse geholt. So, und das haben die anderen im Tabellenkeller eben gerade am Sonntag, besonders am Sonntag auch gemacht. Also da haben gefühlt alle direkten Konkurrenten gewonnen, bis auf Westfalia Herne und FC Brüninghausen, die nur mal dahinter sind. Und ja, am Ende ist es 3 Euro ins Phasenschwein dafür, dass ich jetzt sage, dass es ein Ergebnissport ist.
Jetzt ist es ja so, dass die Saison auf ihr Ende zuläuft und man muss ja dann am besten für die Planungssicherheit ungefähr wissen, in welcher Liga man spielt. Also ich kenne das von meinem geliebten 1. FC Köln. Da steht man auf Platz 15 von 18 und ob man die Klasse hält, ist jetzt noch nicht so ganz klar. Man möchte aber natürlich gerne irgendwie gucken, dass man die Spieler schon fürs nächste Jahr ein Angebot machen kann, dass sie dann vielleicht bleiben wollen, und manche wollen vielleicht bleiben, wenn sie in der Liga bestehen, aber beim Abstieg wären sie weg und so. Sind das Gedanken, die jetzt bei Wacker auch schon so langsam ins Spiel kommen? Oder denkt man über einen Abstieg noch gar nicht nach?
Na gut, auf der einen Seite hat man das Glück, und das haben wir auch schon alles verkündet, dass ein Großteil der aktuellen Spieler schon ihre Zusage für die neue Saison gegeben hat. Das war zu einem Zeitpunkt, wo die Spiele halt richtig gut liefen. Ich weiß nicht, ob man da dann auch schon angesprochen hat, hey, was ist denn, wenn wir in der Landesliga spielen? Kann mir vorstellen, ohne das zu wissen, das kann ich jetzt nur mutmaßen, dass das vielleicht bei einigen Spielern nicht zur Sprache, also dass man das nicht angesprochen hat, weil man sich das gar nicht mehr vorstellen konnte. Allerdings, ich kann mir auch vorstellen, dass man jetzt gerade in Oberkastrop, und das war so ein bisschen auch das Gefühl, was ich gerade im Gespräch mit Martin hatte, dass man da jetzt noch gar nicht so große Panik machen will. Martin sagte auch, nervös wird er jetzt noch nicht. Mhm. Nervös wird er 4 Spieltage vor Schluss. Das wären jetzt dann nochmal 4 Spiele, also es sind noch 8 offen.
Okay.
Er sagt, dann würde er nervös werden. Wenn sie dann immer noch in der roten Zone stehen, dann würde er langsam anfangen, ein bisschen Kribbeln zu kriegen. Jetzt gerade ist es noch ganz in Ordnung. Man schaut drauf. Gerade auch mit dem Aspekt, und das hat auch der Kollege Klingensieg super aufgedröselt, dieses Restprogramm könnte Wacker durchaus in die Karten spielen. Man hat jetzt,
genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Spielen jetzt noch gegen die besten 8 oder gegen die untersten 8?
Nee, man hat die Top-Teams weg, soweit. Ja. Man spielt jetzt noch gegen Iserlohn in 2 Wochen, weil es ist ja Osterwochenende, da ist kein Spiel. Das nochmal so ein bisschen ausgeklammert, aber dann kommt fast nur die direkte Konkurrenz. Also mehr in der eigenen Hand kann man es nicht haben. Und Martin Janicki hat auch gerade ganz ehrlich gesagt, also wenn du es dann nicht machst, dann bist du selber schuld. Dann hast du es auch nicht verdient. Ja, also man hat die direkte Konkurrenz. Inwiefern das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, kann ich nicht sagen. Also kannst natürlich auch, wenn du gegen diese Niemandsland-Teams P4 bis 11 spielst, für die es um nichts mehr geht, das könnte so ein bisschen am letzten Spieltag der Fall sein. Da kommt der TuS Erntebrück über 100 Kilometer aus dem Sauerland hierher gefahren. Für die wird es dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nur noch um die goldenste aller Ananas ergehen. Hermann Klingsiek hat in seinem Text, wo er mit Kevin Meckel, Führungsspieler von Wacker Oberkastrop, gesprochen hat, geschrieben, die sind dann vielleicht schon gedanklich auf Malle. Könnte natürlich ein Vorteil sein, aber vielleicht kommen die auch und sagen, ey, jetzt müssen wir am letzten Spieltag 100 Kilometer fahren, jetzt rotzen wir die nochmal richtig weg. Keine Ahnung, also es kann in beide Richtungen gehen. Ja, es kann in beide Richtungen gehen, volles Rohr, und es ist jetzt super spannend, das noch zu beobachten. Meine bescheidene Fußballexpertise würde sagen, diese Mannschaft hat mit der Landesliga nichts zu tun. Also das ist eine volle Westfalenliga-Truppe. Die haben das verdient, da in dieser Liga zu spielen. Scheitern gerade so ein bisschen an sich selbst. Aber das ist so, wenn du einen Altersschnitt von 22, 23, manchmal sogar 21 auf dem Platz hast, dann schießt man manchmal nervös neben das Tor. Keine Ahnung. Also
ja, das Problem ist ja, dass wenn du das zu oft machst, dann nützt es ja auch nichts mehr, wenn der Kader top besetzt ist. Ne? Da hört man über VfL Wolfsburg im Moment auch immer, ja, hier, die haben Arnold, die haben Eriksen und haben aber nur 20 Punkte und stehen auf Platz 17. Ne?
Ja, das ist so. Alles reden bringt nichts. Ich hätte noch 43 andere Floskeln, die ich jetzt sicher bringen könnte. Entscheidend ist auf dem Platz, sage ich. Und weil Tobi eigentlich immer darauf besteht, dass ich Prognosen mache. Ich bin ganz froh, dass du es nicht machst, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Wacker Oberkastrop bleibt in der Liga. So. Also, ihr habt es zuerst gehört.
Okay. Und alle, die sich dafür einsetzen wollen, dass das auch wirklich eintritt, ab an den Sportplatz, wenn es soweit ist.
Auf jeden Fall.
Alles klar. Lars, danke dir.
Gerne.
Mein zweiter Gast im Studio heute ist Johannes Wenzel. Herzlich willkommen.
Ja, hi Tewe, grüß dich.
Du hast einen Fall mitgebracht, an dem man sehr gut beobachten kann, was passiert, wenn ein Problem monatelang ungelöst bleibt. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Und was im Fall des Altbaus an der Viktoriastraße 22 passiert ist, ja, das war Mist, Gestank und Ratten auf dem Klo.
Oha.
Weil das waren die Folgen eines massiven Abwasserproblems, mit dem die Hausbewohner da jetzt seit November 2025 zu kämpfen hatten.
So lange schon, dann fang doch einfach mal von vorne an.
Ja, und ich muss da sogar noch früher anfangen.
Ja.
Und zwar im Sommer vergangenen Jahres. Da hat es nämlich direkt vor der Haustür eine Baustelle gegeben. Und das ist jetzt nicht komplett geklärt, ob die Bauarbeiten da Ursache waren oder nicht, aber es ist zumindest eine Vermutung, die die Bewohner da haben. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Auf jeden Fall wurde kurz danach, Bauarbeiten gingen nämlich ungefähr so bis Mitte Oktober, kurz danach, Anfang November, haben dann die Hausbewohner festgestellt, verdammt, irgendwie läuft das Abwasser hier nicht richtig ab, da ist immer wieder Wasser hochgekommen.
Oh, ja.
Ja, also das ist natürlich gerade so mit dem Klo und so weiter eher unschön, wenn dann halt irgendwie, keine Ahnung, oben in der Wohnung wird abgespült, unten in der Wohnung kommt es dann wieder raus, also alles mehr als suboptimal, und die mussten jetzt halt irgendwie ganz lange Zeit dann, also so gut es geht, auf Wasser im Alltag verzichten. Es ist natürlich so gut wie unmöglich, wie man sich gut vorstellen kann.
Ja, wie groß ist denn das Haus? Das liegt ja in Kastrop, ne? Also ungefähr so eine Größenordnung.
Da fragst du mich was. Also ich glaube, da sind irgendwie so 5 Wohnungen drin oder so, okay. Also 5 Etagen. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, bei sowas bin ich immer ein bisschen schlecht, aber das müsste grob hinkommen. Also das Entscheidende ist halt auf jeden Fall, dass sie da halt Ewigkeiten irgendwie nach Lösungen gesucht haben und die ganze Zeit irgendwie an allen Stellen, wo man sich irgendwie so hinwenden kann, da haben sie nachgefragt, irgendwie bei den Baufirmen, bei den Versicherungen der Baufirmen.
Hausverwaltung.
Das Ganze drum und dran, also alle haben das halt irgendwie nur hin und her geschoben, beziehungsweise die Versicherungen unter sich hin und her geschoben, und die Situation hatte sich jetzt halt einfach immer weiter zugespitzt. Also ich glaube, das wäre ganz gut, das vielleicht nochmal ganz kurz auszuführen, mit was sie da halt irgendwie so zu kämpfen hatten.
Genau, was ist denn da konkret los? Also ich drücke die Klospülung und was ist dann?
Dann kommt es unten bei den Nachbarn wieder hoch. Das wäre schon mal so das eine. Das andere ist, die mussten halt darauf verzichten, Wasser im Alltag zu benutzen, wie gerade schon gesagt. Und das ist ja irgendwie praktisch so gut wie unmöglich. Also dann wurden halt irgendwie die Wäsche, mussten sie dann zur Familie oder in den Waschsalon bringen. Einige haben dann im Fitnessstudio geduscht. Aber das ist natürlich auf Dauer alles eigentlich ja, nicht machbar. Ja. Und unter anderem eben, also uns hatte halt eine Frau, die in dem Haus wohnt, die Heike Wehrmann, hatte uns kontaktiert und hatte gesagt, wir wollen jetzt an die Presse gehen, weil wir einfach nicht mehr mit dieser Situation auf Dauer klarkommen werden. Wir müssen auf Dauer auch die Kosten für das Abpumpen tragen, weil ne, der Keller musste mehrfach abgepumpt werden. Mhm. Das hatte vorher noch die Versicherung übernommen, aber jetzt kommen weitere Kosten auf uns zu. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Unsere Versicherung hat uns schon gesagt, ja, dann ziehen Sie doch jetzt irgendwie erstmal für ein paar Wochen aus in der Zeit, wo das fertig gemacht wird. Die wussten aber überhaupt nicht, wie lange das dauern wird, das fertig zu machen, weil ja noch niemand sich überhaupt bereit erklärt hatte, sich darum zu kümmern.
Das erinnert mich an eine Freundin von mir, die hat erzählt, die wollte ihre Steuererklärung machen, zum ersten Mal als Selbstständige oder so. Und hat dann im Finanzamt angerufen und dann hat die Mitarbeiterin da gesagt, ja, wüsste sie jetzt auch nicht ganz genau, wie das mit einem Formular wäre. Sie sollte sich doch eine Steuerberaterin zur Seite ziehen.
Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Also ganz, ganz viel bürokratischer Quatsch.
Ja.
Und ja, ich war ja eigentlich noch irgendwie dabei, muss man es auch erstmal so strukturieren, weil das alles so eine wahnsinnige Geschichte ist. Ich war gerade eigentlich noch dabei zu erklären, mit was für Problemen die sich da alle irgendwie überhaupt auseinandersetzen mussten. Also unter anderem eine Hausbewohnerin, die ist halt alleinerziehende Mutter, hat 5 Kinder, 2 davon sind behindert und müssen halt gepflegt werden. Da jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich ziehe für ein paar Wochen in Airbnb oder irgendwie bei der Familie ein oder bei Bekannten, ganz, ganz schwierig. Gleichzeitig, also ne, dieser ganze alltägliche Kram, also du kannst ja dann noch nicht mal mit Wasser kochen und so weiter, das ist halt schon super nervig. Dann gab es halt noch eine Bewohnerin, die hatte mir ein Foto auch gezeigt, ja, wo dann eben, weil die Leitungen dann irgendwann auch trocken waren, weil sie natürlich versucht haben, entsprechend wenig Wasser zu nutzen, da ist dann halt einfach eine Ratte raufgeklettert.
Oh nee.
Und dann hast du da halt einfach irgendwie in deinem Gästebad auf einmal so eine Ratte auf der Klobrille sitzen. Mhm. Die hat das eigentlich aber auch ganz sympathisch beschrieben, so, ja, mir hat dann irgendwann eine Ratte guten Morgen gesagt. Ja. Also die hatten halt ganz viel Galgenhumor dabei noch, also die konnten dann auch gut drüber lachen, aber das ist natürlich dann auch so der einzige Weg, wie du damit umgehen kannst mit so einer Situation. Ne? Auf Dauer ist dann natürlich ganz viel Verzweiflung, die dahinter steckt. Und was jetzt das Coole, also so cool wie irgendwas an so einer Geschichte sein kann, aber was jetzt das Coole war, dass eben durch unseren Artikel Carsten Zygowski auf diese ganze Lage aufmerksam geworden.
Wer ist das denn?
Das ist ein Ratsmitglied der Grünen und Carsten Zygowski, der ist auch gleichzeitig im Aufsichtsrat der Stadtwerke Castrop-Rauxel sowie im Verwaltungsrat des EUV.
Ah ja.
Und der hat mir das ungefähr so beschrieben, ja, Herr Wenzel, da saß ich auf meinem Balkon, habe gerade meinen Espresso getrunken und das gelesen und gedacht, das geht ja mal gar nicht. Und dann hat er da halt eben mal die ganz schnellen Dienstwege übers Telefon gewählt und hat ein paar Hebel in Gang gesetzt. Und dann war einen Tag später da eben auch schon die Straße entsprechend auf und die Bauarbeiter gingen da zu Gange.
Einen Tag später?
Ja.
Alter.
Das war cool.
Da hast du richtig was in Gang gesetzt. Das ist natürlich auch ein bisschen frustrierend zu sehen, dass dann die Lösung eigentlich doch so naheliegend war. Aber wenn sich die Mieter da irgendwie über die normalen Wege, sag ich mal, beschweren, irgendwie nichts passiert,
ja,
dann kommt ein EUV-Mann und auf einmal geht's, oder wie?
Ja, also ich meine, sicherlich ist es halt auch so, dass da halt vorher auch die Schwierigkeit gewesen ist, dass dann natürlich irgendwie, wie gesagt, die ganzen Versicherungen und so weiter und so fort, die haben sich dann ja gegenseitig versucht, vielleicht so eine Schuld auch in die Schuhe zu schieben.
Mhm.
Und jetzt war ja erstmal irgendwie, stand ja im Raum, ob die Baufirma, die vergangenes Jahr da die Arbeiten durchgeführt hat, ob die dann möglicherweise den Schaden an dem Rohr im Boden verursacht hat, der dann eben zu diesem Abwasserproblem in dem Haus geführt hat. Und die wollen natürlich, oder ist jetzt halt meine Mutmaßung, ne, dass die dann halt sagen, okay, das wollen wir nicht übernehmen und so weiter und so fort. Und es muss wohl so gewesen sein, dass schon im März, also diesem März jetzt, da schon mal Schilder aufgestellt worden sind, dass da jetzt gebaut wird und da schon irgendwie das erste Aufatmen bei der Hausgemeinschaft gewesen ist und einen Tag später war wieder alles weg, weil dann eben wohl die Versicherung gesagt haben muss, nee, da muss erst nochmal irgendwie ein Gutachter hin und gucken und diesen Schaden an dem Rohr überprüfen, bevor es dann am Ende heißt, wir sollen das zahlen. Was halt insofern total bescheuert gewesen ist, als dass die Hausgemeinschaft, also die waren da ja wirklich sehr hinterher und die haben halt selber auch schon 2 Gutachten erstellen lassen von unabhängigen Firmen und haben das überprüfen lassen. Und denen ging es jetzt auch nie darum, das war auch ganz wichtig, der Hausgemeinschaft zu betonen, hat mir die Frau Wehrmann auch mehrfach nochmal gesagt. Und denen ging es jetzt auch nie darum, das jetzt irgendwie dieser Firma oder irgendwem anders in die Schuhe zu schieben. Aber die würden sich halt einfach nur gerne mal wieder vernünftig waschen ohne dafür irgendwie in den Stadtgarten fahren zu müssen oder laufen in dem Falle. Also das ist halt, deren Anliegen war halt nur, dass das halt endlich irgendwie gelöst wird. Und wer da jetzt wie was zahlt, also das hat die Hausmannschaft auch gesagt, also im Zweifelsfalle wären die auch bereit, dann nochmal so selber Geld in die Hand zu nehmen, wenn es darum geht, das zu reparieren. Aber es muss halt jetzt irgendwie repariert werden, weil das halt kein Zustand mehr gewesen ist. Mhm. Und da war es dann jetzt tatsächlich so, wie du gerade auch schon meintest, dass dann eben der Herr Zygowski, der dann da eben die entsprechenden Kontakte hat oder in den richtigen Räten sitzt, da dann halt eben auch an den richtigen Rädern gedreht hat.
Ja, absolut. Auch krass zu sehen, was manchmal dann doch in so kurzer Zeit möglich ist. Ne? Also da lassen sich einige Beispiele finden, wo Leute sich an die Presse gewandt haben und dann plötzlich sind dann doch Sachen in Bewegung gekommen. Also unsere Kontaktdaten habt ihr ja.
Ja, also das ist tatsächlich wirklich ein ganz fantastisches Parade- und Positivbeispiel, wie das dann manchmal laufen kann. Ne? Also die Heike Wehrmann hatte auch zu mir gesagt, ne, Wahnsinn, wie schnell das jetzt gegangen ist, damit hätte sie nie gerechnet. Ich genauso wenig, aber das ist natürlich irgendwie, ja, habe ich jetzt schon, glaube ich, 3-4 Mal gesagt, sehr, sehr cool, wenn man da halt auch wirklich irgendwie was ein bisschen so bewegen kann und dass jetzt halt da einfach irgendwie für so ein langes Problem endlich eine Lösung in Sicht ist. Also das soll jetzt halt noch vor Ostern geregelt sein.
Genau, wissen wir, wie es jetzt gerade aussieht?
Jetzt gerade ist da noch die Straße offen, da ist auch irgendwie noch gesperrt, aber das wurde jetzt wohl alles untersucht und soll wohl auch meinem Wissens nach, soll jetzt auch der Schaden gefunden worden sein. Und das soll jetzt halt noch vor Ostern, also wir nehmen ja auf immer am Donnerstag. Das heißt, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns am Freitag zu, Karfreitag. Okay, lassen wir jetzt dann meinetwegen noch den Samstag und dann aber auf Ostersonntag. Da sollte das dann halt geklärt sein, so wie es Carsten Zygowski versprochen hat. Ich glaube aber, dass ihm auch jeder aus der Hausgemeinschaft verzeihen würde, wenn es jetzt dann doch nochmal irgendwie 2 Tage später wäre. Aber auf jeden Fall ist die Sache jetzt ins Rollen gekommen und es sieht ganz danach aus, als dass das jetzt sehr, sehr bald geklärt sein wird. Und ja, ich werde dann auch nochmal den Kontakt zur Hausgemeinschaft der Viktoriastraße 22 suchen und nochmal nachfragen, ob es denn da jetzt auch ein Happy End ohne Ratten auf der Klobrille gibt.
Das wäre nicht schlecht. Johannes, vielen Dank für diese Eindrücke.
Ja, sehr gerne, Theo.
Das hier ist keine normale Folge und keine normale Woche, denn es ist Jubiläumswoche in Castrop-Rauxel. 100 Jahre alt ist die Stadt am 1. April geworden und darüber spreche ich jetzt erstmal mit Fabian Hollenhorst. Hallo.
Happy Birthday, Theo.
Ja, danke schön. 100 Dinger, ey.
Ja, und auch an alle da draußen, die sich Castrop-Rauxel so verbunden fühlen, sonst würdet ihr ja nicht den Podcast hören wahrscheinlich. 1. April 1926, wer kann sich nicht dran erinnern? Es gab keinen großen Festakt, weder vor 100 Jahren noch am Mittwoch. Den haben wir nämlich gesucht.
Wie, was haben wir am 1. April gemacht?
Am Mittwoch?
Ja.
Ja, das Leben in der Stadt lief relativ unspannend daher. Es sind Osterferien. Weder am Rathaus noch in der Altstadt noch in Ickern waren die Menschen irgendwie auf der Straße und haben mit Fahnen das Jubiläum begossen.
Nur innerlich war die Freude groß.
Weiß ich gar nicht, ob die innerlich groß war. nein, also es steckt ja dahinter. Wir haben das ein bisschen aufs Korn genommen. Nicht, weil der 1. April war, sondern weil natürlich die Stadt ganz viele Sachen plant in diesem Jahr, das ist ja groß angekündigt, eine Stadt viele Teile ist ja so ein bisschen das Konzept und es soll ja 100 Veranstaltungen zum 100-jährigen Jubiläum geben,
über das ganze Jahr verteilt.
Nö, es ist schon ein bisschen verteilt, es gab jetzt ja auch schon Veranstaltungen, die sind jetzt alle nicht besonders groß, ne? Aber ich glaube die allererste Veranstaltung war die Jubiläumsausgabe von Bingo mit Herz. Und die Leute, die dann dabei waren, die haben dann quasi das als Teil des städtischen Geburtstags gefeiert. Es gibt natürlich aber auch größere Events, wie zum Beispiel Mickey Beisenherz in der Europahalle. Da spielt er jetzt auch nicht jedes Jahr, was heißt spielen. Er nimmt seinen Podcast da auf, glaube ich, vor Live-Publikum. Aber das macht er jetzt auch nicht jedes Jahr und einfach so, sondern das macht er aus diesem speziellen Grund. Es wird auch noch ein Festakt am Stadtmittelpunkt geben. Es wird eine historische Ratssitzung geben, wo so ein bisschen die Geschichte aufgearbeitet werden soll. Aber ausgerechnet an diesem Mittwoch war halt ja nix.
Ja, aber du hast einen Kommentar auch geschrieben zu 100 Jahre Castrop-Rauxel. Ne? Was wolltest du da loswerden?
Ursprünglich wollte ich das aufs Korn nehmen, dass an dem Tag nichts ist. Das habe ich auch ein bisschen und das haben wir auch in unserer Berichterstattung. Und jeder, der sich da irgendwie von auf den Schlips getreten fühlt, dem sage ich jetzt meine Entschuldigung. Es war auf jeden Fall nicht so gemeint, dass in Castrop-Rauxel alles schlecht ist oder Castrop-Rauxel nicht feiern kann. Ich glaube, Castrop-Rauxel kann sehr gut feiern, aber man kann das schon aufs Korn nehmen, weil diese Stadt ja nicht gewachsen ist, weil man sich so gemeinschaftlich gefühlt hat, dass man eh schon irgendwie eine Stadt war und dann gesagt hat, jetzt machen wir alles zusammen, sondern es war einfach so eine ganz standardmäßige kommunale Neuordnung, dass man gesagt hat, ihr wächst jetzt hier aber ganz schön schnell, ihr Gemeinden im Ruhrgebiet, lasst uns euch doch mal zu einer Stadt zusammenfassen, damit man das alles mal ein bisschen besser verwalten kann und die Steuern irgendwie zentral eingetrieben werden können.
So war das damals. Irgendwie 54.000 Einwohner hatte das Ding dann am Anfang. Ist
genau.
Dann doch ganz ordentlich gewachsen über die Zeit. Hat am Anfang noch zum Landkreis Dortmund gehört, den es damals noch gegeben hat, ehe dann Dortmund kreisfrei wurde. Und heute haben wir eine wunderschöne 100 Jahre alte Stadt.
Genau, die dem Kreis Recklinghausen zugehörig ist. Das bleibt, glaube ich, auch erstmal so. 1975 wurde ja noch Henrichenburg eingemeindet. Das war dann so die Komplettierung, das letzte Puzzlestück in Castrop-Rauxel. Und ich glaube, jeder lebt auch damit. Es ist nun mal in Castrop-Rauxel sehr besonders, dass du nicht eine Stadt hast, die um einen Mittelpunkt gewachsen ist. Nehmen wir Dortmund zum Beispiel. Oder auch, man kennt es ganz, ganz stark auch an so Städten wie Köln, Düsseldorf, die dann um ein Gewässer gewachsen sind. Das hast du hier nicht, sondern man merkt diese Gemeinden, die es früher gab, natürlich auch. Also Pöppinghausen ist das beste Beispiel. Das ist ja wie eine kleine Oase von 800 Menschen oder 600 Menschen. Ich weiß nicht genau, wie viele Einwohner Pöppinghausen gerade hat, die so ein bisschen abgeschottet von allem sind.
Aber die haben es in sich.
Die haben es in sich, klar. Und die gehören halt auch dazu. Und wahrscheinlich ist der Mensch aus Henrichenburg selten in Frohlinde und der Frohlinder ist selten in Henrichenburg. Und der Ickerner fährt nicht in die Castroper Altstadt und aus der Castroper Altstadt fährt man selten nach Ickern.
Doch würde ich trotzdem denken, dass so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl besteht. Vor allem, wenn man dann an so historische, traditionelle Sachen denkt, wie zum Beispiel das Parkbad Süd, an das ja ganz viele Castrop-Rauxler ganz schöne Erinnerungen haben an früher und uns davon auch immer mal wieder teilhaben lassen.
Ja, man hat halt eben diese Gemeinsamkeiten. Also man kann ja auch als Castrop-Rauxler schöne Erinnerungen an Recklinghausen haben oder auch an Dortmund. Und die soll man eben halt auch mit Castrop-Rauxel haben. Ob es jetzt Castrop kocht über ist, ob es der Ausflug ins Parkbad Süd ist oder eine Fahrradtour durch die ganze Stadt. Das sei ja jedem selber überlassen. Und ich glaube, das fühlt der Castrop-Rauxel auch schon. Es gibt immer diese Diskussion, was denn der schönste Stadtteil und muss man nicht mehr für Ickern machen, weil die sind am einwohnerstärksten und was ist denn mit der Altstadt? Das ist ja gar kein Zentrum mehr dann gibt es ja diesen geschaffenen Stadtmittelpunkt rund um das Rathaus und Hallenbad und Bahnhof und also das ist für jemand Außenstehendes alles auch schwierig zu verstehen. Mhm. Menschen, die bei uns neu anfangen, neue Mitarbeiter, gucken dann erstmal, wie sie zum Castrop-Rauxel Hauptbahnhof kommen. Da sage ich ihnen, das bringt nicht viel. Schau mal lieber, wie du aus Dortmund zum Münsterplatz oder beziehungsweise zum Castrop-Südbahnhof kommst. Das versteht kein Mensch.
Bin ich so. Nicht.
Das zeigt aber auch, wie das alles gewachsen ist. Und um auf meinen Kommentar zurückzukommen, er ist dann doch eher eine Liebeserklärung an die Stadt geworden. Also, dass das auch einfach mal ehrlich ist, dass man das auch gar nicht romantisieren muss. Oh, wir sind alle so geil und wir sind Castrop-Rauxler und wir wollten das doch damals alle. Nee, die wollten das halt nicht, den meisten war es vielleicht auch egal. Aber es gab auch Protest sicherlich dagegen. Aber es ist keine romantische Beziehung, die da geführt wird, sondern es ist eine Zweckgemeinschaft. So, und die besteht seit 100 Jahren. Aber das ist doch auch ehrlich.
Ja.
So, das ist auch.
Dann brauchst du auch nicht 100 Jahre feiern, oder was?
Nee, dann kann man auch 100 Jahre feiern, aber man muss jetzt nicht so tun, als wenn das hier auf Kohle geboren und wir sind irgendwie die Castrop-Rauxler und wir haben alle Castrop-Rauxel im Herzen. Das ist hoffentlich bei vielen Menschen, die dann seitdem in Castrop-Rauxel geboren wurden, so. Also ich kenne ja auch viele, die das wirklich im Herzen tragen. Ob die Menschen, die damals diese Zusammenführung beschlossen haben und in dieser neuen Stadt mit 54.000 Einwohnern gewohnt haben, ob die das so empfunden haben, wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Und das ist auch okay so. Und das Ruhrgebiet ist auch nicht so gewachsen, dass man gesagt hat, wir sind jetzt das Ruhrgebiet, ne, wie in dem schönen Lied, sondern dieses Lied gab es dann irgendwann, weil es dieses Wir-Gefühl gab. Ne? Und so soll es auch mit Castrop-Rauxel sein. Und ein Beispiel, wenn wir dann schon bei Musik sind, ist ja dann auch Seven Cent, die auch Jubiläumsjahr haben, die ja dann auch das Juwel im Revier als Ganzes besungen haben und nicht nur Ickern und nicht nur Bladenhorst, sondern die ganze Stadt.
Da können wir uns drauf einigen. Ja, die Meinungen zur Stadt gehen ja wirklich weit auseinander. Ne? Von einer ehemaligen Mitbewohnerin haben wir gehört, dass sie nach vielen Jahrzehnten weggezogen ist. Woraufhin sich ein anderer meldete und meinte, nee, Castrop-Rauxel ist total geil und ich wohne immer noch total gerne hier. Ne? Also kann man sehen, wie man möchte. Es ist sicherlich auch eine Sache der Einstellung, wie man auf seine Stadt schaut.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so ein Castrop-Rauxel-uniques Ding, sondern das ist gerade einfach der Wandel in vielen Städten. Es wird immer so ein bisschen hinterher getrauert. Man sieht das auch oft in sozialen Netzwerken. So sah es in Dortmund am Westen-Hellweg noch vor 20 Jahren aus. Diese Bilder findest du immer. Und die wird es auch in Castrop-Rauxel geben. Es gibt auch dann die schönen Bilder. Ach, als die Straßenbahn in Castrop-Rauxel noch gefahren ist, die kommen dann auch wieder. Also so Nostalgie schwebt schon mal mit. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir jetzt in der Altstadt auf dem wirtschaftlichen Höhepunkt sind. Das liegt aber an vielen Faktoren und nicht daran, dass Castrop-Rauxel keine schöne Stadt ist. Und es sind auch Faktoren, die kann man nicht so, also die Wirtschaft kann man nicht eingrenzen. Jens Langsiepen kann nicht sagen, ich siedle jetzt mal selber Geschäfte hier an, weil ich bin der Chef der Wirtschaftsförderung. Das ist dann freie Marktwirtschaft und die sehen wir dann natürlich hier in der Stadt. So, und ich glaube, viel wird auch romantisiert von früher. Also es war zu Zeiten von Zeche und Co. schon sehr dreckig überall. Wenn man sich jetzt über Dreckecken beschwert, dann liegt da halt Müll rum, ja, das ist auch ärgerlich. Aber früher war es einfach viel, viel ungepflegter. Und nehmen wir die Emscher als Beispiel, die war halt auch eine Köttelbecke. Und wer da jetzt spazieren geht und mal im Emscherland war, der kann nicht sagen, dass es früher alles schöner war.
Nee, wir kriegen ja sogar einen Strand. Ich habe schon versucht, erste Informationen zur neuen Saison rauszukriegen. Es hieß, wir sollen da noch irgendwie was zu kriegen. Sind wir sehr gespannt, wie der Emscher Strand dann dieses Jahr aussehen wird, der ja letztes Jahr nicht eröffnet wurde, theoretisch. Aber dann sagte der Sprecher so, ja, ist ja kein Zaun vor. Kann man da hingehen.
So, und da sieht man doch, dass sich auch was tut. Ne? Es ist nicht überall schöner geworden. Und man hätte sich sicherlich um historische Sachen vielleicht auch ein bisschen besser kümmern können. Und es gab aber auch Bombardierungen in Kriegszeiten und alles drum und dran. Und ich fände schön, wenn man jetzt mal den 100. Geburtstag als einen Punkt nimmt, wo man dann wieder nach vorne guckt und nicht immer früher war alles besser sagt, weil da kommen wir dann auch nicht mehr weiter. Aber das ist auch ein generelles Ding, ist jetzt auch gar nicht auf Castrop-Rauxel bezogen, sondern man muss einfach irgendwann mal so den Turnaround schaffen. Wir können viel schreiben, wie toll früher alles war. Und das machen wir auch noch. Historische Artikel sind eine unserer Spezialitäten. Aber wir werden auch immer schreiben, wie schön die Stadt vielleicht werden könnte und dann den Finger in die Wunde legen, wenn sie es nicht wird.
Eine neue Sache gibt's ja auch zu 100 Jahren. Das ist lustigerweise auch eine Party, die zwar jetzt nicht am 1. April gefeiert wurde, aber bald bevorsteht. Das ist ein großes Event nach dem CKÜ-Eröffnungstag. Da wird ja nach der White Night am Eröffnungstag einfach mal ein paar Leute rübergeschippert mit dem Bus zur Europahalle. Ja. Und da wird dann ein neues Event ins Leben gerufen. Vielleicht blicken die Leute in 100 Jahren darauf zurück, wie da zum ersten Mal dann auch die Europahalle mit Partygästen vollgemacht wurde. Dafür müssen die Leute natürlich auch hingehen.
Ja, und dann vereinnahmt die Stadt das einfach, dass das ja die Idee von vornherein war.
Ja.
Aber jetzt nochmal, um das Thema abzuschließen.
Ja.
Ganz ehrlich, wir sind in den Osterferien, viele Familien sind weg. Was wollte man gestern großartig feiern? Also gestern, wir nehmen an einem Donnerstag auf, also was will man an einem Mittwoch großartig feiern, auch wenn das der Stichtag war? Es gibt ja noch nicht mal Bilder, wie quasi die Stadtzusammenführung von 10 Gemeinden beschlossen wurde. Es gibt nichts, weil das einfach kein Festakt war. Und ich finde es gut, dass man das jetzt aufnimmt, dass man sagt, wir wollen das aber irgendwie feiern und wir wollen diese Gemeinschaft weitergeben. Dann kommt der eine, der sagt, ja, Ickern ist ja schon viel älter, ist ja schon 600 Jahre alt. Ja, das ist alles schön, aber man darf auch mal stolz auf die Stadt sein. Wie findest du das Konzept mit 100 Veranstaltungen?
Also ich habe die jetzt nicht so präsent, muss ich sagen. Mickey Beisenherz hast du genannt, das ist sehr hervorstechend natürlich. Ansonsten finde ich das nett, dass überall in der Stadt so Veranstaltungen angeboten werden, wo ja dann auch die Veranstalter Unterstützung bekommen. Ne? Wenn du jetzt noch nicht so erfahren bist im Eventmanagement, dann kriegst du da so ein Paket an die Hand mit Material und so und dann kannst du da auch schmücken und ja, wenn es irgendwie geeignet ist, kriegst du auch ein bisschen Geld dazu. Finde ich schon eine gute Sache, gerade weil die Stadt ja nicht um ein Zentrum ist, sondern jeder Teil ja auch so ein bisschen stolz auf sich selber ist. Und dann finde ich das eigentlich ganz geeignet. Ich finde aber schon, dass man am 1. April auch mal ein Sektchen hätte zusammen irgendwo trinken können.
Ja, da sind wir einer Meinung. Und ja, wenn jemand noch eine sentimentale Liebeserklärung auf Ruhrpottdeutsch haben möchte, nein, auf Ruhrpottdeutsch ist es nicht geschrieben, aber einfach mal den Kommentar lesen. Ich glaube, da habe ich mich irgendwie mehr ausgelassen, emotional, als ich das jetzt hier am Mikrofon hätte tun können.
Deswegen ist das schriftliche Wort ja auch immer noch was ganz Feines.
Ja, da bin ich auch sehr in mich gegangen. Und um auf die Veranstaltung zurückzukommen, es sind natürlich auch Veranstaltungen, die sowieso teilweise stattfinden. Ne? Also die VHS macht auch so irgendwelche Ereignisse. Jetzt ist es halt als 100 Jahre Castrop-Rauxel gelabelt. Ne? Aber ich glaube, wir werden in diesem Jahr noch ein paar schöne Sachen haben, an die wir noch lange zurückdenken und sagen, ach ja, das war ja 100 Jahre Castrop-Rauxel.
Das glaube ich auch. Fabian, gutes Schlusswort.
Tewe, danke. Ciao.
Das war es schon fast mit unserer Folge für diese Woche. Ich habe aber noch einen Lesetipp für euch. Und diesmal geht es um die Spargelsaison in Castrop-Rauxel. Die startet alles andere als einfach. Unser Kollege schaut auf dem Hof von Jan Menken vorbei, der zwar schon mit der Ernte begonnen hat, aber gerade mit ziemlich viel Kälte und Nachtfrost noch zu kämpfen hatte, zumindest in den vergangenen Wochen. Der Spargel wuchs deswegen erstmal nur langsam und die Mengen waren noch etwas knapp. Das merkte man dann auch am Preis. Gleichzeitig soll die Qualität offenbar sehr gut sein, weil das Gemüse so ruhig wächst. Das ist ein schöner Text, mehr als nur ein Wetterbericht für Spargelfans, sondern es geht um Landwirtschaft direkt vor unserer Haustür, die Abhängigkeit vom Wetter, um steigende Kosten und um die Frage, ob es bis Ostern genug Spargel für alle gibt. Also ein sehr bodenständiger, sehr regionaler Lesetipp. Lohnt sich da mal reinzuhören. Solltet ihr alle unsere Texte lesen wollen in Gänze, dann braucht ihr ein RN Plus Abo. Das ist nicht dazu da, um euch zu ärgern, sondern um uns und unsere Arbeit als Lokaljournalisten in unserer Stadt zu finanzieren und nicht zuletzt auch unseren schönen Podcast. Wenn ihr also einen Beitrag dazu beisteuern wollt und natürlich Zugriff auf alle Inhalte haben möchtet, schließt doch einfach mal ein Probeabo ab. 1 Euro für 6 Monate war der Deal zuletzt und ich glaube, das ist eine Empfehlung für jeden, der sich für unsere Stadt interessiert. Also da einfach mal reinschauen, einfach mal überlegen und wir würden uns freuen. Dann habt mal ein schönes Osterwochenende alle zusammen. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.